NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
Am heutigen Donnerstagabend begrüßt Sie Hans Steinmach. In der kommenden Stunde geht es um die Situation von Menschen mit geistiger Behinderung oder sagen wir mal mit Besonderheiten. Zwischen Ausgrenzung und Teilhabe, Leben mit geistiger Behinderung in Niedersachsen, so der Titel unserer heutigen Unser-Thema-Sendung.
Ich bin hier, weil ich Fußball spielen möchte. Das ist ein sehr guter Sport, dass man später richtige Muckis hat, um zu arbeiten.
Dieser engagierte Jungfußballer ist der kleine Ben, 7 Jahre alt. Mitmachen beim Fußball, das ist Teilnehmen am gesellschaftlichen Alltag, eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Für Kinder wie Ben ist es das aber nicht. So müssen seine Eltern wöchentlich mehr als 70 Kilometer fahren, um ihn zum Training bei einem geeigneten Verein zu bringen. Am Heimatort war das praktisch nicht möglich. Warum eigentlich? Auch 7 Jahre nachdem Deutschland die UN-Behindertenrechtskonvention unterzeichnet hat, liegt noch vieles im Argen. Wie sieht es nun ganz konkret in Niedersachsen aus? Wir schauen genau hin. Beim Sport etwa, der ja oft als Motor für Integration und Teilhabe angesehen wird, wird er diesem Anspruch in Bezug auf Menschen mit Behinderungen auch wirklich gerecht? Wie sieht es im Arbeitsleben aus, dem vielleicht schwierigsten Feld in puncto Integration und Inklusion? Und schließlich, viel diskutiert, die Schule, Stichwort Inklusion, wird das in Niedersachsen wirklich schon gelebt? Diese und weitere Fragen stehen bei NDR 1 Niedersachsen bis 20 Uhr im Mittelpunkt. Natürlich auch Gespräche mit Experten und Beteiligten im Studio. Sport gilt ja heute schon fast als eine Art Wundermittel. Sport hält Körper und Geist gesund, Sport macht glücklich, hält schlank und Kinder, die Sport treiben, sind fitter, sozialer und haben mehr Freunde. Und Sport hat natürlich mit Leistung zu tun und mit dem Willen, an sich selber zu arbeiten. Was ist nun aber, wenn ein Kind da nicht mithalten kann, weil es körperliche, psychische oder geistige Einschränkungen hat? Eigentlich sollen Menschen mit Behinderungen ja an allen Aspekten des gesellschaftlichen Lebens teilnehmen können, heißt es jedenfalls in der UN-Behindertenrechtskonvention. Die Wirklichkeit sieht in den meisten Fällen anders aus. Allerdings gibt es auch Vereine, die diese Zusammenarbeit leben wollen. Meine Kollegin Nicole Höflich-Kryparis hat einen solchen Verein besucht.
Lehrte bei Hannover Sonnabendvormittag. Ein rundes Dutzend Kinder tobt über einen Kunstrasenplatz in der Soccerhalle des SV 06. Trainer und Betreuer rufen Kommandos, Bälle werden getreten, geworfen, gerollt. Es wird gerannt, geklatscht, gejubelt und auch mal gemeckert. Auf den ersten Blick ein ganz normales Fußballtraining eben. Erst beim zweiten Hinschauen fällt auf, dass hier wohl doch kein ganz üblicher Verein auf dem Platz steht. Da ist zunächst schon mal die Größe der Mitspieler. Von winzig klein bis ganz schön groß ist alles dabei. 3 ist der jüngste, 18 der älteste Kicker.
Sag du mal was hier. Ich hab schon.
Und wer danach sucht, findet dann eben auch noch weitere, nennen wir es mal Besonderheiten. Der eine Spieler läuft ein bisschen langsamer, der andere sieht ein bisschen schlechter. Einer spricht nicht, ein anderer hat leichte Probleme, Arme und Beine zu koordinieren. Wir sind bei den Handicap-Kickers, ein Fußballverein, der ausdrücklich für alle Kinder gegründet wurde. Hautfarbe, Geschlecht, Herkunft spielen hier ebenso wenig eine Rolle wie die Frage, ob jemand Prothesen trägt, Lähmungen hat oder vielleicht auch ein Chromosom mehr als die anderen. Es geht hier eben nicht in erster Linie darum, dass jeder seine Leistung auch optimal abruft, wie das so schön heißt im Sport, sondern um Bewegung, Spaß und Gemeinschaft, sagt Betreuerin Sille Hilbig.
Die Kinder sind sozialer, die also nehmen aufeinander Rücksicht, die trösten sich gegenseitig, die spielen zusammen, was im richtigen Fußballverein für die Kinder halt nicht möglich ist.
Hier ist das Verhältnis zwischen beeinträchtigten und nicht beeinträchtigten Kindern etwa 50-50 und beide Seiten profitieren.
Ich sehe ja jetzt schon, wie die jetzt miteinander umgehen und das ist natürlich auch für die Zukunft, sag ich mal, auch im Alltag ist es eine ganz wichtige Sache, weil ich glaube schon, dass die Kinder dann ganz anders auf Kinder mit Behinderung zugehen.
Viele Eltern von beeinträchtigten Kindern mussten lange suchen, um einen Sportverein zu finden, in dem ihre Kinder so angenommen werden, wie sie sind. Und sie nehmen teils lange Anfahrtswege in Kauf. Auf, um ihren Kids den Traum vom Fußballspielen zu erfüllen. So wie die Familie von Bent.
Ich bin hier, weil ich Fußball spielen möchte. Das ist ein sehr guter Sport, dass man später richtige Muckis hat, um zu arbeiten.
Bent wollte Fußball spielen, das war sein Traum. Aber zu Hause auf dem Dorf war nichts Passendes zu finden. Der örtliche Fußballverein zu leistungsorientiert. Im Internet fand Bens Papa Sven dann die Hakis und düst mit Bent und seiner kleinen Schwester Milla seitdem jeden Sonnabend 70 Kilometer über die A7. Aber der Aufwand lohnt sich.
Also das ist wirklich super. Also ich habe es hier bisher noch nicht erlebt, dass hier die Kinder sich untereinander angemault haben. Warum hast du jetzt den Ball nicht gespielt oder passiert überhaupt gar nicht?
Das kommt auch Christian zugute. Er ist 11 und hat das Down-Syndrom. Sein Vater Helmut Becher steht immer mit auf dem Platz.
Wenn er mit seiner Altersklasse entsprechend Fußball spielen sollte, da würden sie ihm den Kopf abschießen. Mit der Wucht, die die da schon haben. Deswegen ist er hier, das ist die einzige Möglichkeit für ihn, hier Sport zu machen, wo alle anderen auch ein bisschen Rücksicht nehmen. Und das ist natürlich bei Jugendmannschaften, die wirklich mit Ehrgeiz und um Punkte spielen, nicht der Fall.
Mitten in der wuseligen Truppe rennt ein drahtiger Mann hin und her. Trainer Tino ist überall gleichzeitig. Er spielt mit, feuert an, führt Regie und tröstet, wenn es mal sein muss.
Na, was hast du abgekriegt? Wo denn? Wo denn? Wo denn? Hier? Am Muskel? Und meinst du, den kriegen wir nicht wieder hin, den Muskel? Der Bayern-Spieler, der kann das ab. Ja, warte mal, guck mal, die Träne ist weg.
Aber hör mal, Schmerz. Indianer kennt keinen Schmerz.
Siehst du, du kennst das beste Sprichwort. Los, geht's weiter?
Tino? Ja.
Tino ist sichtlich mit Leib und Seele dabei.
Ich war nur eine Stunde da und wusste, das muss sein. Ich bringe den Kindern nichts bei. Die Kinder bringen mir was bei. Dieses Lächeln, was sie hier während des Spiels haben, bringe ich mit nach Hause. Abgesehen davon, die brauchen das. Die haben kein Forum, die kriegen nirgends so eine Plattform. Alles wird probiert. Keiner macht es richtig.
Das Tor hütet gerade Torben. Auch Torbens Vater hat eine weite Anfahrt, denn auch er hat die Erfahrung gemacht, ein Kind mit Einschränkung ist eben nicht überall gern gesehen.
Inklusion ist nirgendwo Realität. Inklusion hört nicht bei Rollstuhlfahrern auf, die geistig 100% fit sind. Inklusion ist alles. Das ist Down-Syndrom, das ist geistige Behinderung, das ist alles. Und das ist hier in Deutschland ganz, ganz schlimm.
Ein Fußballverein, speziell gegründet für Kinder mit und ohne Handicap. Ist das nun eigentlich Inklusion im tatsächlichen Sinne? Natürlich nicht, sagt einer der Väter. Schließlich wurde hier de facto doch wieder ein Schonraum geschaffen. Trotzdem, das ist Inklusion, sagen andere. Schließlich wird hier das Miteinander ganz unterschiedlicher Menschen ganz selbstverständlich gelebt. Für Kinder und Betreuer spielen solche Fragen nur eine sehr untergeordnete Rolle. Am Ende des Trainings sind alle verschwitzt und glücklich und freuen sich schon aufs nächste Mal.
1, 2, 3, Hockey!
NDR 1 Niedersachsen, Sie hören die Sendung Unser Thema. Und unser Thema ist heute zwischen Ausgrenzung und Teilhabe, Leben mit geistiger Beeinträchtigung in Niedersachsen. Gelebte Zusammenarbeit im Sport zwischen Kindern ohne und solchen mit Behinderungen. Wir haben eben ein Beispiel gehört aus Lehrte bei Hannover vom SV 06, wo diese Zusammenarbeit funktioniert. Wie aber sieht es landesweit in der Fläche aus? Reinhard Rawe, Vorstandsvorsitzender des Landessportbundes Niedersachsen, ist im Studio. Herr Rawe, ist denn das ein einsamer Leuchtturm, dieses Projekt in Lehrte, oder gibt es sehr viele Beispiele dieser Art in Niedersachsen?
Die gibt es mit absoluter Sicherheit, ohne jetzt konkrete Beispiele nennen zu können. Aber wir haben in Niedersachsen im Behindertensportverband mehrere hundert Mitgliedsvereine und insgesamt über 60.000 Mitglieder. Dazu haben wir noch speziell für die Gehörlosen einen weiteren Mitgliedsverband, den Gehörlosensportverband, und wir haben als Anschlussorganisation Special Olympics Deutschland. Wir haben also drei Sportverbände in Niedersachsen, die sich speziell darum bekümmern, Sportangebote für Menschen mit, ich sage lieber auch mit Besonderheiten anzubieten.
Gibt es denn, wie wir das eben im Beitrag gehört haben, gibt es denn in der Realität tatsächlich einen solchen Gegensatz zwischen dem Leistungsgedanken auf der einen Seite, der ja im Sport immer da ist, und auf der anderen Seite dem Wunsch, mit Kindern mit Behinderungen zusammenzuarbeiten? Gibt es dieses Entweder-Oder in der Praxis?
Also wir haben über 9.500 Sportvereine und bei vielen spielt natürlich der Leistungsgedanke, auch das, was in Richtung Leistungssport bis hin zu Olympischen Spielen sich vollzieht im Sport, eine ganz entscheidende Rolle, gar keine Frage. Aber seit Jahren nimmt bei uns der Inklusionsgedanke die Förderung von Menschen, die eben Beeinträchtigungen haben, immer mehr Platz. Und wir haben als Landessportbund schon vor Jahren eine hauptberufliche Referentenstelle geschaffen. Wir haben mit dem Behindertensportverband einen Aktionsplan entwickelt. Es ist kein Widerspruch. Beides muss möglich sein. Und wir haben ja in dem Beitrag beeindruckend gehört, dass dort 50-50 genannt wurde als Verhältniszahl zwischen Menschen mit Beeinträchtigung oder mit einer Besonderheit und den Menschen, die das vermeintlich nicht haben. Und jeder lernt voneinander. Und das ist, glaube ich, das, was der Sport insgesamt bieten kann, nämlich Begegnungen zu schaffen, Raum zu schaffen für Menschen mit und ohne Behinderung. Und dem fühlen wir uns besonders verpflichtet.
Wie sieht denn das eigentlich ganz praktisch aus, wenn also ein Verein oder ein Trainer sich diesem Gedanken öffnen will, aber es gibt dann Bedenken, etwas falsch zu machen? Wo kriegt er dann Unterstützung und Orientierung her?
Also erstmal ist der Trainer ja in einem Verein nicht der Entscheidende. Der muss ja erstmal seinen Vereinsvorstand überzeugen, weil der ist ja verantwortlich für das, was im Verein sich vollzieht. Und das gelingt dann auch im Regelfall. Denn wenn sich jemand vor Ort engagieren will, dann sind die Vorstände schon bereit, dort entsprechende unterstützende und helfende Voraussetzungen mit zu schaffen. Und dann stehen wir als Verbände zur Verfügung, sowohl wir als Landessportbund selbst und unseren Sportbünden vor Ort, aber speziell auch, was die Sportarten anbetrifft, so als quasi Dachverband für Menschen mit Beeinträchtigung, der Behindertensportverband, wo sich ja alle Sportarten nochmal wieder entsprechend spiegeln. Und das ist jetzt eben die spannende Aufgabe, der wir uns besonders stellen, dass wir das in die anderen Sportverbände reintragen. Wir haben gerade jetzt in diesen Tagen in Hannover im Bereich des Schießsports einen großen Wettbewerb, wo Menschen mit und ohne Behinderung dran teilnehmen. Und die Unterstützungsleistungen, die wir haben, sind von förderlichen Maßnahmen im Bereich Geldgabe bis hin zur Ausbildung von Übungsleitenden und Aktiven. Wir haben eigene Wettbewerbe, wir haben einen Inklusionspreis. Also das Spektrum der Maßnahmen und Unterstützungsleistungen ist für die, die wirklich sich engagieren wollen, in Niedersachsen ausgesprochen groß.
Nun wird auf der einen Seite also viel gemacht, aber es gibt ja auch negative Erfahrungen, wie zum Beispiel von dem Vater in dem Beitrag, den wir eben gehört haben. Also Erfahrungen, dass es ganz konkret im Umfeld von betroffenen Familien eigentlich gar nichts gibt, kein sportliches Angebot, das auch Kinder mit Behinderungen mit einbezieht, dass also Eltern zum Teil große Wege zurücklegen müssen, um ihren Kindern solche Erfahrungen überhaupt möglich zu machen. Das gibt es ja auch.
Also es geschieht ja nichts von alleine und Sport ist nicht per se gut oder schlecht, sondern Sport hat unglaubliche Möglichkeiten, Menschen zusammenzubringen, wie ich es vorhin erwähnt habe. Und der Inklusionsgedanke beinhaltet ja, dass wir Menschen so nehmen, wie sie sind. Wenn man sich die UN-Behindertenrechtskonvention anschaut, dann ist es ja quasi die Verpflichtung für uns alle, auch diese Besonderheiten zu akzeptieren und nicht zu sagen, es gibt jemanden, der einen Normalstandard definiert. Was ist normal? Was ist der normale Mensch? Wir haben alle irgendwelche Beeinträchtigungen, wir haben Besonderheiten und die Kunst und Fähigkeit besteht ja nur darin, Menschen, so wie sie sind, erstens zu nehmen und ihnen Voraussetzungen zu schaffen, dass sie nach ihren Wünschen und Bedürfnissen auch Sport treiben können. Und das geht nicht überall. Man wird nicht überall für Rollstuhlfahrer oder für Menschen mit geistiger Behinderung entsprechende Angebote vorhalten können. Aber man kann immer mehr entsprechende Angebote vorhalten. Und da geht es erstmal darum, das Thema zu platzieren. Das haben wir seit Jahr und Tag getan. Wenn Sie sich anschauen, dass bei den Schützen die Bedingungen schon verändert worden sind, dass man im Bereich des Judosports seit Jahren auch dort intensiv Judosport für behinderte Kinder und Jugendliche mit anbietet. Es hat sich unglaublich viel getan, aber es bleibt noch unglaublich viel zu tun.
Anfang Juni, da steht ja in Hannover ein außerordentlich großes Sportereignis ins Haus, die Special Olympics mit rund 5000 Sportlern mit geistiger Behinderung. Das ist jetzt erstmal keine inklusive Veranstaltung, aber Sie sind auch beteiligt.
Ja, ich persönlich auch, weil ich Mitglied des Organisationskomitees bin. Aber bei Special Olympics muss man ja zumindest darauf hinweisen, dass das ja nicht die klassischen Sportvereine sind, die dort Mitglied sind, sondern es sind ja die Werkstätten, die Behinderteneinrichtungen. Da kümmert sich insbesondere Special Olympics ja drum. Da geht es um Menschen mit geistiger Behinderung und Mehrfachbehinderung, die wir auch im Behindertensportverband haben. Aber bei uns im Landessportbund sind eben die klassischen Sportvereine Mitglied. Special Olympics geht weit darüber hinaus in Richtung, wie gesagt, Werkstätten und Behinderteneinrichtungen. Und jetzt gibt es diese große Veranstaltung. Und mein und unser Bestreben ist, dass es eben nicht nur diese eine Veranstaltung sein darf. Es muss eine Kooperation geben, die gibt es auch mit den Sportverbänden. Denn die Sportverbände stellen die Übungsleitenden, stellen die Trainer, die Kampfrichter, die Schiedsrichter zur Verfügung. Wir wollen Menschen mit Behinderungen in das öffentliche Bild rücken. Wir wollen in der Innenstadt von Hannover Veranstaltungen durchführen. Mitten am Kröpke wird es Wettbewerbe geben und auch an anderen Standorten mitten in der Stadt. Und diese Special Olympics werden dort ein großes Signal setzen und wir arbeiten auf Nachhaltigkeit und sind fest davon überzeugt, dass uns das auch gelingen wird.
Reinhard Rawe war das, Vorstandsvorsitzender des Landessportbundes Niedersachsen, zur Rolle des Sports, wenn es darum geht, Menschen mit Behinderung in die Gesellschaft zu holen.
NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
Wenn die vielbeschworene Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am gesellschaftlichen Leben, wie es immer so schön heißt, wenn diese Teilhabe irgendwo auf beinharte Probleme stößt, dann in der Arbeitswelt. So haben nur verschwindend wenige Menschen mit geistigen Einschränkungen eine Anstellung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, also außerhalb von Werkstätten. Weder die gesetzlich vorgeschriebene Beschäftigungsquote noch die drohende Ausgleichsabgabe zeigen in der Realität Wirkung. Was schreckt nun aber Arbeitgeber konkret ab, Menschen mit geistiger Einschränkung einzustellen? Und wie ist es, wenn diese Menschen doch einmal die Chance erhalten, ganz normale Dienstleistungen zu verrichten? Diesen Fragen ist Claudia Gorille nachgegangen. Sie hat das Café Flora in Braunschweig besucht, wo ganz überwiegend Menschen mit geistiger Einschränkung arbeiten.
Café Flora heißt Café Flora, weil es zu einer Gärtnerei gehört. Gäste müssen durch das lichtdurchflutete Gewächshaus, entlang der Orchideen in weiß, rosa, lila, vorbei an großen Fikuspflanzen und tropischen Farnen, dann nach rechts und plötzlich, mitten im üppigen Grün, weiße Tischchen und Stühle. Bei gutem Wetter ist die Tür des großen Glashauses geöffnet und die Gäste können im Garten Kaffee und Kuchen genießen.
Wer bekommt den?
Alle beide.
Bitte schön.
Vielen Dank.
Lisa Lerch ist eine von 10 Servicekräften mit geistiger Beeinträchtigung, die im Café Flora arbeiten.
Hier arbeite ich jetzt in Café Flora, seit 2013 im Oktober bei Café Flora. Und da hat meine Chefin mich angestellt hier. Macht mir auch Spaß.
Die Tische im Café Flora sind fast alle belegt. Viele Gäste kommen schon am frühen Morgen, um dort zu frühstücken.
Also wir haben Vital, Süßes, Käsefrühstück haben wir auch noch. Wir haben auch Eier, Rührei, Spiegelei.
Gäste schätzen die ruhige Atmosphäre, den schönen Garten, aber vor allem die Menschen, die dort arbeiten, sagen Antke Trapp und Annemarie Stascheid.
Sehr nett, weil es ein Stückchen familiärer ist, weil es erfordert, dass man ein bisschen konzentrierter mit der Bedienung einfach redet und umgeht.
Die Bedienung ist ja auch sehr offen eigentlich, also so wie sie auf einen zugeht. Und die haben ja auch keine Bedenken, jemanden anzusprechen, sondern sind sehr offen in dem, was sie tun und was sie von uns wollen. Und sie sagen das auch sehr deutlich, finde ich.
Die Lebenshilfe Braunschweig betreibt Café Flora. Janette Steffens-Grüning ist die Leiterin. Sie erinnert sich noch gut an die Anfänge. Die Mitarbeiter der Gärtnerei waren
am Anfang sehr verhalten, weil sie natürlich bestimmte Eigenheiten unserer Mitarbeiter auch nicht zuordnen konnten, die für uns so völlig normal sind. Zum Beispiel, viele Personen mit Down-Syndrom neigen ja dazu, Selbstgespräche zu führen in bestimmten Situationen. Wir mittlerweile wissen das alle, dass es das so ist und es ist normal. Also hier mit den Kollegen der Gärtnerei hat sich das völlig normal entwickelt und es ist ein wirklich herzliches Miteinander.
10 Menschen mit geistiger Einschränkung arbeiten im Café in 2 Schichten. In jeder ist ein Betreuer anwesend. Es brauche nicht viel, um Menschen mit geistiger Beeinträchtigung einzustellen, sagt Michael Schumann, Leiter des Fachdienstes Betriebliche Integration der Lebenshilfe Braunschweig. Klar, der Arbeitsplatz muss passen, aber es müssen nicht etwa nur einfache Helfertätigkeiten sein.
Wir haben durchaus auch Mitarbeiter beschäftigt in Hightech-Firmen, die beispielsweise im Bereich Kohlefaserprodukten da wirklich Weltmarktführer sind, die Zuarbeiten machen. Ansonsten ist es so im Bereich der Seniorenhilfe halt in Kindergärten, Handwerk, Industrie und dergleichen.
Es geht also, wenn man will. Aber viele Unternehmer wollen nicht, aus unterschiedlichsten Gründen. Manche können es sich einfach nicht vorstellen, Menschen mit geistigen Einschränkungen einzustellen, haben Berührungsängste. Andere glauben an Ammenmärchen, wie Detlef Springmann, Geschäftsführer der Lebenshilfe Braunschweig, sagt.
Ein Ammenmärchen ist, dass Arbeitgeber den Eindruck haben, wenn sie einmal einen Menschen mit Behinderung eingestellt haben, diesen nie wieder entlassen zu können. Auch das stimmt ganz und gar nicht, aber das hält sich manifest durch.
Seit 30 Jahren setzt sich Detlef Springmann für mehr Gleichberechtigung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für Menschen mit Beeinträchtigung ein. Dass Unternehmer Inklusion und Integration nicht umsetzen, das erstaunt ihn nicht.
Das hat ja lange Tradition in Deutschland. Menschen mit einer geistigen Behinderung werden ja traditionell ausgegliedert. Das heißt, schon im Kindergarten hat man bis vor kurzem Kinder in heilpädagogischen Kindergärten betreut. In Schulen ist es immer noch so, Integration, Inklusion geht nicht voran. Und dann ist das Arbeitsleben eigentlich die letzte Bastion, die zu heben ist, das wird noch einige Zeit dauern.
Arbeitgeber bekommen Unterstützung. Ein Jobcoach helfe den Menschen mit geistigen Einschränkungen direkt vor Ort. Außerdem gibt es finanzielle Unterstützung, um Minderleistungen auszugleichen. Zuschüsse über das Integrationsamt und aus dem Budget für Arbeit. Aber Detlef Springmann sagt auch, dass die finanzielle Unterstützung für Unternehmen nicht dauerhaft und der bürokratische Aufwand groß sei. Er hofft sehr, dass das geplante Bundesteilhabegesetz daran etwas ändert. In Café Flora gibt es jetzt schon gelebte Inklusion. Und dass das so ist, war ein Zufall, sagt Susanne Kröninger, Geschäftsführerin der Gärtnerei. Sie habe einen neuen Betreiber gesucht und die Anfrage der Lebenshilfe habe sie neugierig gemacht. Sie hatte vorher nur selten Kontakte mit beeinträchtigten Menschen. Susanne Kröninger ist sehr froh, dass der Zufall sie zusammengeführt hat.
Also viele Kunden kommen zu uns nach vorne und sagen, das ist so toll da hinten, also wie die das machen und so lieb und so freundlich. Und die lesen ja auch manchmal von den Gästen die Wünsche von den Augen ab oder ich weiß nicht wie. Also es ist irgendeine Verzauberung jedenfalls.
Inklusion in der Schule. Was ist über dieses Thema nicht bundesweit alles gesagt und geschrieben worden? Für einige ist das längst ein Reizthema, für andere sozusagen der Königsweg zur erfolgreichen Teilhabe von Menschen mit Behinderung an der Gesellschaft. Meist wird das Thema Inklusion in der Schule ja unter den Gesichtspunkten diskutiert. Sind die Schulen dafür schon reif? Gibt es genügend Ausstattung? Gibt es genügend qualifizierende Weiterbildungen für Lehrer und so weiter? Wir wollen uns dem Thema heute mal von einer ganz anderen Seite nähern, nämlich von der Seite der betroffenen Eltern. Vor allem für sie ist Inklusion nämlich ein Riesenthema und sehr oft ein sehr problematisches. Müssen sie doch schließlich entscheiden, ob sie den traditionellen Weg der Förderschule einschlagen oder ob sie das Wagnis eingehen, den inklusiven Weg zu beschreiten. Helgard Füchsel hat sich für uns einmal in Oldenburg bei betroffenen Eltern umgehört.
Frieda ist 7 Jahre alt. Im Herbst soll sie in die Schule gehen, wie viele andere Kinder auch, nur sie hat Trisomie 21, also das sogenannte Down-Syndrom. Deshalb stehen ihre Eltern vor der Wahl, wollen sie die Förderschule oder eine Regelschule für das Mädchen. Trisomie 21 ist eine der leichtesten geistigen Beeinträchtigungen, sagt Friedas Mutter Juliane Witt.
Ich glaube, dass unsere Tochter so aufgewachsen ist, dass sie immer mittendrin war, überall in der Kita, im Turnverein, in verschiedenen Freizeitaktivitäten, sodass wir glauben, dass sie das schaffen kann, inklusiv beschult zu werden. Und deswegen haben wir uns von vornherein gegen die Förderschule entschieden.
Die Grundschule, die für ihre Wohnstraße zuständig ist, ist zufällig eine sogenannte Koop-Schule. Dort werden Kinder mit Förderbedarf geistiger Entwicklung in separaten Klassen unterrichtet und haben mit den anderen Kindern gemeinsam einige Stunden Unterricht. Eigentlich traumhaft, sagt die Mutter, aber die Nachmittagsbetreuung der Schule nimmt keine Kinder mit Förderbedarf auf. Diese Betreuung braucht die berufstätige Mutter aber dringend. Jetzt hat sie einen Platz in der Grundschule im anderen Stadtteil Nahdost. Zum Glück, sagt Juliane Witt, denn die Schule hat bereits seit Jahren Erfahrung mit Inklusion.
Wir haben natürlich auf der einen Seite den Wunsch, dass Frieda so viel Normalität wie möglich erfährt. Wir haben natürlich auch einen Bildungsanspruch. Das heißt, sie soll schon gewisse Grundlagen lernen. Und das ist in der Schule gegeben.
Juliane Witt hat sich mehrere Grundschulen angesehen und den Unterricht beobachtet. Sie sieht große Unterschiede bei Oldenburgs Grundschulen. In einigen fehlt ihr die Willkommenskultur.
Wenn man hinkommt und man merkt, da ist keine Erfahrung, die Lehrer sagen, ja klar, sie haben das Recht, hier beschult zu werden oder das Kind hat das Recht, hier beschult zu werden und man merkt, aber wir haben keine Erfahrung. Sie müssen sich darauf einstellen, dass oder die Eltern werden Sturm laufen oder irgendwelche Aussagen in diese Richtung, dann wird man das nicht machen.
Friedas Eltern wollen für ihr Kind die Regelschule. Sie wollen der Öffentlichkeit beweisen, dass Inklusion geht, sagt Friedas Vater Andreas von Seggern. Allerdings wollen sie das nicht um jeden Preis.
Wenn wir gemerkt hätten, Frieda ist wirklich schwer beeinträchtigt, wir kennen ja auch solche Fälle aus dem Selbsthilfekreis, natürlich wäre dann die Förderschule die beste Option gewesen, das ist völlig klar.
Andere Eltern entscheiden sich ganz klar für die Förderschule, sagt Jerina Lietz. Sie ist Elternsprecherin an der Schule an der Kleiststraße, der Förderschule für Kinder mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung in Oldenburg. Ihr Sohn Jerome geht dort bereits in die 10. Klasse.
Ich habe diese Schule mir hier angesehen als dritte Schule und habe gesagt, also die muss es sein.
Erstmal, mein Kind hatte die Tendenz, immer sehr gerne wegzulaufen. Das war hier nicht möglich. Auch weil die Klassen so klein waren, fand ich sehr gut. Ja, und die Kompetenz eben.
Jerome hat Epilepsie und lernt langsam. Der Schonraum in der Förderschule hat ihm gut getan, sagt Irina Lietz. Inzwischen kann er selbstständig einkaufen und kochen und ein wenig lesen und schreiben. In der Regelschule hätte er sich einsam gefühlt und lange nicht so viel gelernt. Davon ist Irina Lietz überzeugt.
Alleine schon, wenn die Schulunterricht machen, das ist ja normaler Schulunterricht, der gemacht wird in einer Regelschule, kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass die mithalten können. Und es gibt ja auch Kinder, die das auch bemerken. Also meiner hätte das auf jeden Fall bemerkt, der dann schon immer gesagt hat, wieso kann ich das nicht, wieso komme ich nicht mit und was ist das überhaupt? Und also ich glaube nicht, dass der sich da wohlgefühlt hätte.
Oldenburger Eltern von Kindern mit Förderbedarf, geistige Entwicklung können sich die Grundschule für ihr Kind nicht frei aussuchen. Abgesehen von Ausnahmefällen müssen sie ihr Kind an die Grundschule schicken, die für die Wohnstraße zuständig ist, oder an die Förderschule, sagt Holger Lindemann, Projektleiter für Inklusion an Oldenburger Schulen.
Und das ist halt die Zwickmühle, in die Eltern dann geraten. Sie wollen gerne eine inklusive Beschulung, aber dann gerne auch an einer Schule, die A, Inklusion möchte und auch schon entsprechende Erfahrungen damit hat.
Holger Lindemann forscht zur Inklusion. Im Vergleich zu anderen Städten sei Oldenburg in der Inklusion schon verhältnismäßig weit, sagt der Universitätsprofessor. Dennoch ist sein Fazit ernüchternd.
Die ersten Kinder mit Beeinträchtigung in der Inklusion, an einer Schule, die es nicht gewohnt ist, haben es schwer. Das muss man auch nicht schönreden. Aber anders lässt sich so ein gesellschaftlicher Wandelungsprozess nicht gut bewerkstelligen.
Sie hören NDR1 Niedersachsen, die Sendung Unser Thema. Und dieses Thema ist heute Abend das Leben von Menschen mit geistiger Beeinträchtigung in Niedersachsen. Ein Leben zwischen Teilhabe an der Gesellschaft und immer wieder erfahrener Ausgrenzung. Wir haben uns bisher mit dem Lebensalltag beschäftigt, etwa mit der Integration im Sport, mit der Inklusion in der Schule und auch mit der schwierigen Situation auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Wir haben Reportagen gehört, Betroffene, Angehörige und Begleiter zu Wort kommen lassen. All diese Aspekte möchte ich nun zum Ende der Sendung noch einmal zusammenfassen und vertiefen, und zwar im Studiogespräch mit zwei engagierten Experten, und zwar mit Petra von Torra, Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung in Niedersachsen, und mit Peter Stolz, dem Geschäftsführer der Lebenshilfe Niedersachsen. Also die Gesellschaft ist schon ein wenig in Bewegung geraten rund um das Thema, das uns heute beschäftigt. Frau von Torra, Herr Stolz, wo tut sich denn besonders viel? Wo geht es sozusagen vorwärts und in welchen Teilbereichen tut sich nicht so viel?
Ja, ich glaube, wir erleben in der Tat ganz unterschiedliche Lebenswirklichkeiten von Menschen mit Behinderung in der Gesellschaft. Ich glaube, dass der Bereich von Freizeitaktivitäten der Bereich ist, wo wir auch schon viel beobachten können. So erlebe ich das zumindest. Wir haben politisch gesetzte Inklusion in Schule. Da merken wir aber, obwohl es durchgesetzt wird per Schulgesetz, dass es vor Ort ganz schwierig läuft. Und in anderen Bereichen, glaube ich, ist ganz wenig Bewegung, zum Beispiel bei der politischen Teilhabe. Wir haben Kommunalwahlen. Wenn wir uns da angucken, wie viele Menschen mit Behinderung lassen sich dort aufstellen auf den Listen, ich glaube, da könnten wir mit der Lupe in Niedersachsen suchen.
Also ich glaube, dass Inklusion eigentlich immer noch nicht in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Wenn man jetzt auf die Straße gehen würde und würde fragen, was verstehen Sie unter Inklusion? Ich glaube, 99% der Befragten würden sagen, Inklusion heißt Schule. Und das ist ja völlig falsch. Das gilt ja für alle Lebensbereiche, egal ob das, wie Herr Stolz eben schon gesagt hat, ob es die Freizeit ist, ob es um Wohnen geht, ob es um Arbeit geht, ob es um politische Teilhabe geht. Und ich glaube, dass das wirklich noch nicht angekommen ist. Es gibt da noch sehr viel Nachholbedarf.
Also Inklusion ist viel mehr, aber bleiben wir trotzdem mal zu Anfang beim Bereich Inklusion in der Schule. Da wird ja sehr viel diskutiert in der Öffentlichkeit und ich habe den Eindruck, dass sich da so ein leicht negativer Film über die Debatte legt, nach dem Motto, Inklusion ist ja wunderbar, aber es fehlt ja an diesem, aber es fehlt ja an jenem. Ist das sozusagen eine reine Defizitdebatte geworden?
Also man sagt ja immer so, wer Inklusion will, der findet Wege und wer sie nicht will, der findet immer Gründe, das nicht zu machen. Ich habe vor kurzem mit Chirundolo gesprochen, dem Fußballer von 96, den kennen ja wahrscheinlich viele. Der wurde gefragt, wie er das denn gefunden hat. Er kommt aus Kalifornien und ist selbstverständlich also aufgewachsen mit anderen behinderten Mitschülern. Das war also völlig normal für ihn. Und er hat gesagt, er kann diese Frage gar nicht beantworten. Wie war das mit behinderten Mitschülern? Das wurde gar nicht in Frage gestellt. Und deswegen glaube ich, dass wir einfach sozusagen am Beginn stehen und dass wir einfach wirklich einen Prozess haben, der angefangen ist. In dem Beitrag hieß es einmal, die Ersten haben es besonders schwer und das ist leider so.
Die Inklusionsdebatte ist ja auf ein Schulsystem gestoßen, welches überhaupt gar nicht davor vorbereitet war. Die Voraussetzungen, die sind ja gar nicht geschaffen worden. Und mir ist es dann auch zu einfach zu sagen, die Ersten werden es dann irgendwie schwer haben, die opfern wir mal für den Prozess. Ich finde, hier hätte Politik, die Landesregierung Vorsorge treffen müssen, dass wir hier auch mit guten Bedingungen an den Start gehen. Und da brauchen wir dringend einen Prozess, wie wir hier zu guten Lösungen kommen. Das ist für mich der nächste Schritt, der auf jeden Fall jetzt auch notwendig ist.
Frau Montauer, Sie haben eben gesagt, Inklusion ist viel mehr als nur Schule. Gucken wir mal zu einem anderen Bereich, Stichwort Arbeitsmarkt. Da ist es ja offenbar besonders schwer, diesem Anspruch auf Teilhabe gerecht zu werden. Woran liegt das eigentlich?
Also ich glaube, es gibt auf der einen Seite viel zu wenig Arbeitgeber, die sich trauen, Menschen mit Behinderung ganz normal einzustellen. Es gibt immer diese Hürde, ja, die haben ja einen besonderen Kündigungsschutz. Wenn wir die erst einmal eingestellt haben, die werden wir nie wieder los. Das ist so in der Form gar nicht richtig. Ich finde, wir sollten jetzt mal gucken, wie können wir das verbessern. Durch die inklusive Beschulung sollte es, finde ich, viel mehr Möglichkeiten geben, dass wir auch jetzt bei den jüngeren Menschen anfangen, dass wir Praktikumsplätze schaffen, dass man genauso wie alle anderen Mitschüler auch in der 8. Klasse, 9. Klasse, wenn diese Berufspraktika kommen, dass man dann eben genau die Praktika da macht, wie andere das auch machen. Ich möchte gerne in die Richtung gehen, also mache ich da ein Praktikum. Dass man nicht immer nur sagt, ja, geht ihr mal lieber in die Werkstatt, weil da ist es ja sicher, da kriegt ihr nach 20 Jahren eine tolle Rente und braucht keine Angst vor Kündigung haben. Das finde ich einen völlig falschen Weg. Ich finde, das Ziel muss sein, auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt Plätze zu schaffen für Menschen mit Behinderung, gerne auch mit dem Budget für Arbeit.
Ein nicht ganz unwesentlicher Punkt ist sicherlich auch, dass Menschen, die sich vielleicht auch auf den Weg machen und sich trauen, aus einer Werkstatt heraus einen anderen Arbeitsplatz zu nehmen, aber auch die Sicherheit brauchen, wenn es nicht funktioniert, dann kann ich auch zurückkommen. Das ist heute nicht so gegeben. Und wenn wir solche Sachen gut lösen, dann bin ich mir sicher, dass wir auch viel mehr Menschen mit Behinderung auch am allgemeinen Arbeitsmarkt gut beschäftigen können.
Also wir brauchen vor allen Dingen auch Menschen, die das ein bisschen bekannter machen. Unser Büro hat mal vorgeschlagen, dass man Budgetbüros einrichtet. Das heißt also, dass man kompetente Stellen hat, die Arbeitgeber auf der einen Seite beraten, aber auf der anderen Seite auch Interessierte, zum Beispiel Eltern oder eben auch die Arbeitnehmer, die jetzt vielleicht noch in der Werkstatt sind und die sich vorstellen können, das auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu machen. Herr Stolz hat es gerade eben schon gesagt, im Moment ist einfach noch diese Gefahr so groß, wenn ich mich einmal entschieden habe, dann komme ich nicht wieder zurück. Also wir brauchen Leute, die das kompetent vermitteln können, dass man den Arbeitgebern da so ein bisschen Last wegnimmt. Wenn sie jemanden hätten, mit dem sie sich austauschen können, der weiß, wie das genau läuft, wie die Abrechnung läuft, also der auch beruhigen kann. Ne? Das wäre für mich ganz wichtig.
Ein Thema, auf das ich gerne zu sprechen kommen würde, ist die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit. Das Thema ist ja in den Medien in den vergangenen Jahren präsenter als, sage ich mal, vor 10 oder 20 Jahren. Heißt das eigentlich auch, so aus Ihrer Erfahrung heraus, dass sich auch der Blick der Öffentlichkeit gewandelt hat, also die Wahrnehmung der Gesellschaft gegenüber den Betroffenen? Hat man heute vielleicht einen anderen Blick, einen, ich sag mal, vielleicht empathischeren und sensibleren Blick auf das Thema als früher?
Ja, es hat sicherlich einiges getan. Ich finde auch, dass die Medien in der Vergangenheit jetzt mehr sich dieses Themas auch angenommen haben. Ich erlebe auch auf der anderen Seite, dass es auch immer so Wellenbewegungen sind. Und das Thema von Inklusion war jetzt lange gesetzt. Aber es gibt es ein anderes Thema, das ist die Flüchtlingsfrage. Und da merken wir auch ganz schnell, dass das Thema natürlich auch ein Stück nach hinten rückt. In der medialen Öffentlichkeit, aber auch im gesellschaftlichen Diskurs. Wobei die Grundlagen in der Gesellschaft eigentlich ähnlich sind. Wie betrachten wir Unterschiedlichkeit als Chance und Gewinn oder als Risiko? Und das betrifft Menschen mit Behinderung genauso wie Flüchtlinge. Also wir reden über sehr ähnliche Beurteilungen in der Gesellschaft. Aber es ist auch noch ein langer Weg, das will ich auch nicht verhehlen. Es gibt ja auch Befragungen dazu, was die Bevölkerung einschätzt, was sich für Menschen mit Behinderung verändert hat. Das ist zum Teil auch ernüchternd, das kann man auch deutlich sagen. Also wir haben noch einen weiten Weg vor uns, aber schön, dass wir in dieser Sendung auch Gelegenheit haben, das auch ein bisschen hier voranzubringen.
Ja, wagen wir gegen Ende mal eine kleine Bilanz auf diesem Weg zur vielbeschworenen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Wo steht Niedersachsen da? Am Anfang, am Ende, vielleicht sogar im Abseits?
Ich finde, Niedersachsen hat sicherlich einige Projekte jetzt auch gut in den Blick genommen. Das ist zum Beispiel der Aktionsplan, der erarbeitet worden ist. Das ist auch ein Gleichstellungsgesetz, welches eigentlich auch schon in der Schublade in den Ministerien liegt. Aber man muss jetzt auch diese Hausaufgaben zu Ende bringen in dieser Legislaturperiode. Und da darf ich auch mal politischer werden, ist die Landesregierung jetzt auch gefordert, sowohl den Aktionsplan wie auch das Gleichstellungsgesetz auch hier wirklich zu verabschieden. Momentan erleben wir, dass das immer so ein bisschen nach hinten geschoben wird. Das stellt uns ganz deutlich nicht zufrieden.
Herr Stolz ist mir da fast ein bisschen zuvor gekommen, aber genau das Gleiche würde ich auch sagen. Was ganz toll in Niedersachsen gelaufen ist, dass die behinderten Menschen zusammen diesen Aktionsplan erarbeitet haben. Das gibt es in keinem anderen Bundesland. Aber er ist immer noch nicht der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Das Ganze ist Ende 2014 übergeben worden. Und wir warten jetzt immer noch darauf, dass die Ressorts diese Vorlage mitzeichnen und dass das losgeht, dass die Aktionen, die da drin stehen, diese Maßnahmen, die die behinderten Menschen wirklich auf einer sehr kompetenten Weise formuliert haben, dass man jetzt wirklich anfängt, das umzusetzen.
Danke an Petra von Torra, Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung in Niedersachsen, und an Holger Stolz, den Geschäftsführer der Lebenshilfe Niedersachsen. Beide Gast bei der NDR1 Niedersachsen-Sendung Unser Thema. Und da ging es heute Abend eine Stunde lang um die Frage Ausgrenzung oder Teilhabe vom Leben mit geistiger Beeinträchtigung in Niedersachsen. Ich freue mich, dass Sie zugehört haben. Und wahrscheinlich ist es Ihnen auch so gegangen, dass nämlich einfach die Beschäftigung mit dem Thema durchaus schon zu einem neuen Blick führt. Vielleicht auch zu einer neuen Sensibilität in dieser Frage, die uns ganz sicher noch weiter beschäftigen wird. Ihnen noch einen schönen Abend, und gleich geht's hier weiter mit den Kollegen von Aktuell. Am Mikrofon verabschiedet sich Hans Stallmach.